Das letzte Mal haben wir über den Heiligen Geist nachgedacht, der im Wesen gleich ist mit Jesus und mit dem Vater und wo es doch drei verschiedene Personen im einen Wesen haben. Ein sehr komplexes Thema, wo man sich auch sehr lange mit auseinandersetzen kann. Auch in der Kirchengeschichte haben sich da viele Leute ganz viele Gedanken drüber gemacht. Das wollen wir hier nicht in epischer Breite ausführen. Dann haben wir über den Heiligen Geist als Parakleten nachgedacht, also den, der gerufen wird, um zu helfen, Herbeigerufenen. Und heute soll es um das Thema gehen, wer ist der Neue an deiner Seite? Jetzt wieder aus der Perspektive der Jünger damals. Jesus spricht vom Heiligen Geist und er stellt da jemanden vor, den Heiligen Geist. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr sollt meine Sendung weiter fortführen. Guckt so. Ist hier irgendwie was? Alles okay, ja, die Tür ist auf, alle Störungen beseitigt, es kann wieder weitergehen. Wer ist der Neue an deiner Seite? Es geht ja darum, ein Stück weit auch Vertrauen erstmal in so eine Person zu bekommen. Ich weiß nicht, ob euch das vorstellen könnt. Ich stelle mir das so vor wie der kleine Karl. Der kleine Karl, der abends ins Bett geht und seine Mutter ihn dann auch bettfertig macht und dann sagt der kleine Karl, ach, lass doch bitte das Licht an. Und sagt die Mutter, du brauchst doch gar keine Angst zu haben. Sieh mal, hier sind immer kleine Engelein im Raum. Und dann sagt der kleine Junge, Mama, dann schick doch lieber die Engelein raus und lass das Licht lieber an. Also es geht einfach darum, wem kann man da vertrauen? Ob man den Engeln vertraut oder ob man nicht sagt, oh, doch lieber dann das Licht anlassen. Und wenn ihr euch mal hineinversetzt, ich habe diese Woche eine Dokumentation über die über eine Schlacht im Zweiten Weltkrieg gesehen und da wurde berichtet von dem Kommandeur, das ging um Stalingrad, Friedrich Paulus war der Feldmarschall und man hat einige Soldaten im Nachhinein interviewt und die haben gesagt, das war echt eine Pfeife, so sinngemäß, das sind mal meine Worte, die haben echt Angst gehabt, dem zu folgen, weil der hat da irgendwo seinen Bunker gesessen und die haben sich da die Kugeln im Kopf jagen lassen. Also es geht einfach darum, wem vertraut man sich da überhaupt an? Und Jesus stellt seinen Jüngern den Geist vor. Und das ist nicht einfach irgendwie eine nebulöse Kraft. Oder ist es das doch? Da gibt es ja unterschiedlichste Vorstellungen über den Heiligen Geist auch. Ich möchte einsteigen mit einem Text, wo wir letztes Mal quasi aufgehört haben, Johannes 16. Da sagte ich hätte euch, sagt Jesus, ich hätte euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Alles, was der Vater hat, gehört mir. Das habe ich gemeint, als ich sagte, dass der Geist euch alles offenbaren wird, was er von mir empfängt. Jesus stellt hier den Heiligen Geist als denjenigen vor, der in alle Wahrheit leitet. Dabei war Jesus doch selbst schon die Wahrheit. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Und es geht hier nicht um eine neue Wahrheit, sondern Jesus stellt den Heiligen Geist als denjenigen vor, der dann in seinen Jüngern weiter diese Wahrheit entfaltet. Quasi eine neue Seite aufschlägt oder die Landkarte noch vergrößert und sagt, das gehört auch noch mit dazu, zum Thema Gott, Beziehung zu Menschen und so weiter. An Pfingsten offenbart sich der Heilige Geist ja dann ganz, ganz klar in der Kirche. Der Heilige Geist wird euch sagen, was er gehört hat, was er von Jesus gehört hat. Also nicht einfach irgendetwas so ex ermelo herausballern, sondern er wird sich auch nicht irgendwas ausdenken, sondern er steht in enger Verbindung zum Vater und zum Sohn. Wir haben das letzte Woche auch mal hier versucht zu veranschaulichen, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist wirklich eine Einheit bilden. Und wie es da nicht um Konkurrenz geht, um ich bin der wichtigere Gott oder so, sondern das ist eine Einheit. Und Jesus stellt ihn hier als denjenigen vor. Was heute wirklich im Zentrum stehen soll, ist die Tatsache, dass wir es mit einer Person zu tun haben. Der Heilige Geist ist eine Person. Wer den Heiligen Geist nicht als eine Person kennt, ist noch nicht zu einer vollkommenen und abgerundeten christlichen Erfahrung durchgedrungen. Das hat Torrey, ein bekannter Prediger aus Amerika, mal gesagt. Wer den Heiligen Geist nicht als eine Person kennt, ja, als was kann man den Heiligen Geist denn sonst kennen? Ja, das ist wirklich nicht so einfach. Also in der Kirchengeschichte war das auch immer nicht so einfach. Wer ist denn der Heilige Geist? Da hat man sich lange Jahre Gedanken drüber gemacht. Jesus, kann man sich was drunter vorstellen, unterm Vater nachher auch. Da hat man irgendwie was, so Bilder vor seinem Inneren. Aber der Geist, viele stellen sich das vor als Kraft. Oder etwas, was Einfluss auf dich nimmt. Aber wenn es denn um Kraft geht, ist ja die Frage, wie kriege ich denn den Heiligen Geist? Wie kriege ich denn die Kraft? Und dann sind wir ganz schnell bei einem magischen Verständnis, wo es darum geht, dass ich viel Kraft bekomme, damit ich dann gesehen geistlich sagen kann, boah, dicke Muckis, ich habe ganz viele Gaben, ganz viel geistliche Kraft und kann damit strahlen. Und kann in meinem eigenen Ermessen irgendwelche Dinge tun. Aber darum geht es nicht. Der Heilige Geist ist eine Person. Was kennzeichnet eine Person? Was macht eine Person aus? Die ersten würden vielleicht sagen, ja, dass man einen Körper hat, dass man irgendwie solche Dinge, so Vorstellungen von Menschen. Und ich glaube, dass in Anlehnung auch an Reuben Archer Torrey, den ich vorhin schon zitiert habe, dass es wichtig ist, dass wir das so definieren, dass eine Person ausmacht Wissen, Gefühle und Willen. Das macht eine Person aus. Also wenn jemand weiß, wenn jemand fühlt und wenn jemand einen Willen hat, das macht eine Person aus. Jetzt werden alle vielleicht protestieren und sagen, aber was ist denn mit Nase, Ohren, Mund und so weiter? Das, ja, das gehört zu deiner Körperlichkeit. Aber das biblische Verständnis von Person ist, wenn dein Körper mal stirbt, dann lebst du weiter. Paulus spricht davon im 2. Korintherbrief, wir sind aber getrost und haben vielmehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein beim Herrn. Das ist das biblische Verständnis. Paulus kann sagen, ich freue mich darauf, ich habe Lust geradezu danach, den Leib zu verlassen. Ich bin danach aber weiter Person. Ich existiere weiter, ich bin nicht irgendwie nichts, sondern ich bin weiter Person. Und ich bin in der Gegenwart Gottes. Und darauf freue ich mich doch. Paulus lässt es an vielen Stellen durchscheinen, auch im Philipperbrief. Wo er dann sagt, ich möchte, okay, um euretwillen bleibe ich noch ein bisschen auf der Erde, aber am liebsten hätte ich Bock, bei Jesus zu sein. Darauf kommt es an. Unser Körper ist auch von Gott geschaffen, aber den Körper, der uns im Moment umhüllt, ist vergänglich, das wissen wir alle. Macht uns als Person nicht aus. Und der Heilige Geist ist ebenso Person, er hat Willen, er hat Wissen und er hat Gefühle. Zum Beispiel das Wissen, 2. Korinther 2, 1. Korinther 2, denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Hier wird dem Heiligen Geist ein ganz besonderes Attribut zugeschrieben, nämlich Wissen. Er weiß, was in Gott vorgeht. Oder Wille. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will, sagt Paulus im Zusammenhang von den Geistesgaben. Der Heilige Geist sieht seine Gemeinde, sieht die einzelnen Geschwister dort und sagt, der kriegt die Gabe, die kriegt die Gabe. Boah, ey, und der kann das, das möchte ich in diese Gabe, möchte ich in ihn hineinlegen. Das entscheidet der Heilige Geist, der hat einen Willen. Und ich bin froh, dass der Heilige Geist nicht einem zu einem Gabenträger höheren Ranges macht und so nach dem Motto, der hat aber die richtigen Gaben und er kann sich einen Orden an die Brust hängen. Sondern ihr Lieben, wer in der Gemeinde unterwegs ist und diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, der hat etwas ganz Existenzielles verpasst, glaube ich. Wir sind voneinander abhängig. Ich habe in Bayern zum Beispiel mit einem Jugenddiakon zusammengearbeitet, der war ein Genie im Organisieren. Das ist für mich das beste Beispiel für gabenorientiertes Arbeiten. Ich kann das mich nicht so gut. Und wir beide haben Jugendfreizeiten zusammen gemacht, das war der Knaller. Hat richtig Spaß gemacht. Ich habe mich gern mit ihm getroffen und wir haben die Dinge vorbereitet. Und das waren immer super coole Freizeiten. Für mich das beste Beispiel von gabenorientierten Arbeiten. Da ist ein Mann, der hat die Gabe der Organisation bekommen vom Geist Gottes. Ein tolles Beispiel. Oder auch, sucht euch andere Beispiele. Wenn ich hier heute Morgen hätte euch was vorsingen sollen, das wäre absolute Katastrophe geworden, sage ich euch. Ja, okay. Einige sehen das anders, die nur meinen Gesang kennen. Aber die Gitarre, spätestens wenn ich die Gitarre in die Hand genommen hätte, das wäre Katastrophe geworden. Ihr versteht, was ich damit sagen will. Ja? Also der Geist Gottes hat einen Willen, er will uns allen Gaben geben, damit Gott geehrt wird und jeder etwas beizutragen hat. Wenn du zu Jesus gehörst, hat der Heilige Geist den Willen, dir eine Gabe zu geben, die du einsetzen kannst zum Wohl von Menschen, von der Gemeinde und den Menschen, die dich umgeben. Der Heilige Geist hat auch Gefühle. Paulus spricht davon im Epheserbrief: und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Betrübt nicht den Geist. Das heißt, dein und mein Verhalten kann den Heiligen Geist traurig machen, betrübt sein. Also ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Manchmal habe ich so meine Mutter im Hintergrund gehabt und dachte so, oh, was würde Mama wohl sagen, wenn ich das jetzt tue? Könnt ihr euch das vorstellen? Habt ihr sicher alle auch mal, ja? Dass man sich so denkt, ups, was wird Mutti jetzt wohl dazu sagen? Ja, aber ihr Lieben, was wird denn wohl der Heilige Geist zu dem sagen, was ich manches Mal so sage und tue und mache? Und das ist doch viel wichtiger als Mutti. Das, was du in der Woche ab heute Mittag wieder tun wirst, das hat Einfluss auf den Blick, den Menschen haben von Gemeinde. Und der Heilige Geist hat ein Interesse daran, dass wir in ihm leben, also in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Oder Paulus, eine ganz krasse Situation in der Apostelgeschichte, wo es zwei Leute gab, die haben einen Acker verkauft. Erste Gemeinde, damals haben alle Leute zusammengeworfen, wir haben den Armen gedient. Und da gab es zwei Leute, die haben gesagt, oh, wir haben echt viel Kohle bekommen für unseren Acker. Lass uns doch so tun, als wenn wir alles geben, aber den Gewinn, den wir noch gemacht haben, den stecken wir uns selber ein. Ananias und Saphira, tolle Geschichte, Apostelgeschichte 5, schaut mal rein. Toll, weiß ich nicht, aber es hat schon was, die Geschichte. Da heißt es nämlich dann, Paulus hat eine Offenbarung von Gott bekommen gewissermaßen und sieht in ihr Herz und sagt, wie konntest du es wagen, den Heiligen Geist zu betrügen? Und der Mann ist sofort tot umgefallen. Und dann kommt seine Frau nachher rein und bam, die fällt auch tot um. Den Heiligen Geist kannst du betrügen. Du kannst keine nebulöse Kraft betrügen, keinen Einfluss, sondern du kannst nur eine Person betrügen. Der Heilige Geist ist Gott und du kannst den Heiligen Geist betrügen, zum Beispiel in dem, wie du mit deinen Finanzen umgehst oder wie du mit deinen Mitmenschen umgehst. Der Heilige Geist sieht das. Mit etwas weniger Offenbarung, aber dennoch vom Wesen dessen, was da gemeint ist, ist es im Psalm 139, wo es heißt, wohin sollte ich denn gehen, Gott? Soll ich an die äußersten Enden der Erde gehen? Du siehst mich doch. Der Heilige Geist sieht alles, was wir tun. Und wenn ich in der Finsternis wandle, so Gott, ich kann nicht mal dahin vor dir fliehen, weil dort bist du auch. Überall ist Gott. Überall sieht Gott dich. Das kann Segen und Fluch sein. Das kann etwas Wunderbares sein, wenn du da sitzt und dir gewiss sein kannst, egal wo ich gerade stecke, Gott sieht mich. Gott liebt mich und Gott hat gute Gedanken für mich. Es kann auch sein, dass du da sitzt und denkst, oh, ich würde am liebsten meine Schuld verdecken und vertuschen und ich kann damit nicht weglaufen vor Gott, weil Gott sieht sie. Und deswegen ist die einzige Chance, Kehrtwende zu machen und sagen, okay Gott, hier ist meine Schuld, nimm du sie. Und damit in sein Licht zu kommen und den Heiligen Geist nicht mehr betrüben. Im Hebräerbrief ein Vers, den ich absolut genial finde, da geht es um Mose. Da heißt es, durch den Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den er nicht sah, als sehe er ihn. Das ist ein cooler Satz, den müsst ihr euch mal zu Hause anmarkern. Hebräer 11, 27. Er hält sich an den er nicht sieht, als sehe er ihn. Ihr Lieben, das müsst ihr euch so vorstellen, als von außen betrachtet. Von außen betrachtet ist Mose so, als mit wem redet der denn schon wieder? Redet der gegen eine Wand? Woher kriegt er seine Inspiration? Hat er einen Knopf im Ohr? So sah das von außen aus. Er ist mit Gott so unterwegs, den Mose mit seinen geistlichen Augen sieht, wo er seine Worte im Geist hört. Und das, ihr Lieben, finde ich ein geniales Vorbild für unser Leben mit Jesus. Wir reden mit Jesus, alle wissen, dass wir Jesus nicht sehen mit unseren menschlichen Augen, aber mit den Augen des Geistes, mit den Ohren des Geistes, mit den Ohren des Herzens meinetwegen, kann man es auch ausdrücken, kannst du Gottes Stimme hören. Wo er in dein Herz hineinspricht, hey, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, ich finde dich klasse. Ich habe dich lieb. Und wenn du dir noch unsicher bist, kannst du sogar noch in die Bibel reinschauen, da steht es nochmal schwarz auf weiß. Also das sollte immer einigermaßen übereinstimmen. Nicht einigermaßen, sondern am besten 1:1. Ja? Also wenn du irgendwelche Inspirationen bekommst, so nach dem Motto, springen von der Brücke oder sowas, das ist nicht von Gott. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ja? Das steht nämlich auch nicht in der Bibel drin, dass wir so mit unserem Leben umgehen sollen. Nicht, dass ich hier etwas Falsches sage. Ich muss ja auch mal ein bisschen aufpassen. Der Heilige Geist, dass er Person ist, ist deshalb wichtig, weil wir ihn auch anbeten dürfen. Eine Kraft, einen Einfluss brauchen wir nicht anbeten, aber der Heilige Geist ist Gott und wir können mit Gott auch Anbetung entgegenbringen. In einem Gebet, das häufig in großen Kirchen zitiert wird, das Gloria Patri, wo wir beten, Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Da sagen wir es. In unserer Kirche ist es nicht so Tradition, aber leben wir das? Leben wir, dass wir den Heiligen Geist ehren? Das ist wichtig, wenn wir uns vor Augen führen, wir haben eine Person der Dreieinigkeit vor uns, den wir anbeten können. Jesus, natürlich beten wir Jesus an. Den Vater, natürlich beten wir den Vater an. Aber wir beten auch Jesus, wir beten auch den Heiligen Geist an. Und wenn der Heilige Geist nur eine Kraft wäre, wie gesagt, dann wäre die Frage, ja, wie bekomme ich möglichst viel Kraft und stehe danach als geistlicher Superhero da. Wenn der Heilige Geist aber eine Person ist, dann kann der Heilige Geist Besitz von uns ergreifen. Und das ist das biblische Bild. Dass der Heilige Geist uns ergreift und dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, dass er durch uns hindurch wirken kann, wozu er uns ruft, wozu er uns sendet. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe noch mal eine Bibelstelle, die ich in diesem Zusammenhang sehr spannend finde. Epheser 5, da sagt Paulus, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander im Psalmen und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles Gott Dank, dem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Okay, Vers 20 habe ich da nicht drauf, aber stimmt, könnt ihr nachlesen. Hier stellt Paulus gegenüber, unter dem Einfluss von Alkohol sein und unter dem Einfluss des Heiligen Geistes zu sein. Bei dem Alkohol, da können sich viele sicherlich etwas drunter vorstellen. Volker hat das heute Vormittag jetzt gerade schon mal schön plastisch uns vor Augen geführt. Diese Woche gab es einen quasi glorreichen Tag, wo man das beobachten konnte. Männer unter Alkoholeinfluss. Meine Frau hat jemanden aus der Hecke rausgeholt, der da nur noch mit dem Fuß über der Hecke hing, weil er nicht mehr in der Lage war, Fahrrad zu fahren. Also unter Alkoholeinfluss bedeutet, dass da irgendwie etwas anderes gewissermaßen auch teilweise das bestimmt. Also wenn man zum Beispiel unter Alkoholeinfluss, habe ich einen Menschen kennengelernt, der sagte, ich war so besoffen und am nächsten Tag bin ich neben einer Leiche aufgewacht. Ihr Lieben, das ist kein Witz. Das war ein so lieber Mann. Ich habe das ja schon häufig erzählt, ich bin 5 Jahre als Seelsorger im Gefängnis gewesen während meiner Studienzeit und da habe ich diesen kennengelernt. Der wacht morgens neben einer Leiche auf und sitzt deshalb im Bau, unter Alkoholeinfluss. Also unter Alkoholeinfluss bedeutet, man kommt unter die Kontrolle von etwas anderem. Etwas wird in mich hineingenommen und das kontrolliert mich. Und das stellt Paulus hier gegenüber. Nicht so soll es sein, sondern füllt euch mit dem Geist Gottes. Werdet immer wieder voll Geist. Das ist nicht etwas, was man einmal erlebt und dann war gut für immer und ewig. Sondern setz dich aus dem Heiligen Geist. Paulus sagt hier, indem ihr Loblieder singt. Das heißt also, indem wir Gott anbeten, indem wir vor Gott sind, indem wir Gottes Gegenwart suchen und sagen, Gott, du bist wunderbar. Und der Geist Gottes fängt an zu fließen in uns hinein. Wenn wir Geschwisterschaft erleben in der Gemeinde oder in Hauskreisen, wenn wir uns austauschen über das, was Gott Wunderbares getan hat in unserem Leben, beginnt oft etwas in uns zu fließen, dass wir gefüllt werden vom Geist Gottes. Wenn wir vor Gott sind und ihn bitten, füll mich mit deinem Geist. Jesus, füll mich mit dem Heiligen Geist. Heiliger Geist, komm, hier bin ich. Und wir uns diesem Geist ausliefern, das wird auch Auswirkungen haben. Ganz normale Heiden werden zu Heiligen. Die fangen an, auf einmal Menschen zu lieben. Die fangen auf einmal an, ihr Geld wegzugeben. Die fangen auf einmal an, Menschen zu heilen. Die fangen auf einmal an, von Jesus zu erzählen. Leute, die vor den Mund nicht aufgekriegt haben, weil sie unter den Einfluss des Heiligen Geistes gekommen sind. Das ist das, was Paulus hier meint und hier gegenüberstellt. Ich habe ein Zitat von einem schwäbischen Pfarrer gefunden, das ich total genial fand. Der sagt, wenn wir daran leiden, dass es bei uns so kalt ist, dann brauchen wir keinen Menschen, der nur so von neuen Einfällen sprüht, sondern den Heiligen Geist. Wenn wir daran leiden, dass es bei uns so dunkel ist, dann brauchen wir keine Zeitgenossen, die nur so seine Geistesblitze zünden, sondern wir brauchen den Heiligen Geist. Wenn wir daran leiden, dass es bei uns so finster ist, dann brauchen wir kein helles Kirchenlicht, das nur so die Flammen der Begeisterung anbläst, sondern wir brauchen den Heiligen Geist. Ihr Lieben, ich glaube, dass das ein wunderbares, das wunderbar zusammenfasst, dass wir als, was wir als Gemeinde brauchen. Wir brauchen immer wieder Erfahrung mit dem Geist Gottes, dass wir erfüllt werden. Und ich wünsche mir, dass während dieser Predigtreihe auch der Hunger in den Hauskreisen, in euren Familien, hier in der Gemeinde wächst danach, dass wir sagen, Gott, bitte begegne du uns neu mit deinem Heiligen Geist. Nicht zum Selbstzweck, sondern weil Gott etwas vorhat mit einem jeden Einzelnen von uns. Dass er dich nämlich transformiert, dass er dich verändert, dass Jesus immer mehr Gestalt gewinnt in dir. Die Bibel beschreibt das an vielen Stellen zum Beispiel so, dass wir, wenn wir Christen geworden sind, dann ist etwas Neues in uns geschehen. Das heißt, und das ist ja häufig eine Frage, die damit einhergeht, wie habe ich den Heiligen Geist oder habe ich den Heiligen Geist nicht und wie viel Heiligen Geist, so nach dem Motto, hat er innerlich so einen Pegelstand, so ich habe die Hälfte und der eine hat drei Viertel und bei mir ist schon wieder im roten Bereich. Aber darum geht es gar nicht. Der Heilige Geist ist uns gegeben. Jesus hat das so deutlich gemacht, als er mit Nikodemus zusammensaß, einem Pharisäer, und er hat davon gesprochen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wiedergeburt ist hier das Stichwort. Bei der Wiedergeburt bekommen wir den Heiligen Geist. Und das ist so, bei der Geburt ist es ja auch immer so, ganz einfach im Vorfeld, Männlein und Weiblein kommen zusammen und aus zwei Menschen entsteht eins, ein neuer Mensch. Und auch so möchte ich dieses Bild mal verstanden wissen, der menschliche Geist, dein alter Geist, der sich mit dem Geist Gottes verbindet, lässt etwas Neues entstehen, nämlich den neuen Adam, wie Paulus ihn nennt. In meinem Fall den neuen Jan. Darauf kommt es an. Du hast den Geist, wenn du Jesus dein Leben übergeben hast. Und dann wird ein anderes Bild bemüht häufig, nämlich das Erfülltwerden oder das Taufen in den Heiligen Geist. Und das möchte ich folgendermaßen so darstellen, wie mit einem Schwamm. Das ist ein Schwamm, ja? Könnt ihr euch vorstellen, ne? Ein Schwamm. So, ein Schwamm, den man in einen Topf Wasser hineintaucht, ja? Der wird getauft. Und wird damit quasi in die Substanz hineingedrückt. Könnt ihr das da hinten sehen? Das ist ein Schwamm und das ist die Wasserlinie. Ja? Er wird da hineingedrückt, der Schwamm. Erfüllt bedeutet, dass der Schwamm quasi von der Substanz, dass die Substanz in den Schwamm hineinkommt. Das heißt, wenn du ihn wieder rausnimmst, dann trieft es ja raus. Ein Schwamm ist erfüllt von Wasser, wenn er vorher in das Wasser hineingetaucht worden ist. Und darum, das finde ich ein schönes Bild, dass wir immer wieder auch sagen, Geist Gottes oder Jesus, gib mir wieder neu, dass ich wieder neu Substanz vom Heiligen Geist auch in alle Phasen und Winkel meines Seins aufnehmen kann. Das finde ich ein Bild, was man da, das kann man noch viel weiter ausweiten, auch dogmatisch und bla bla bla. Also als Pfingstler ist das Thema Geistestaufe auch ein sehr breites Thema. das will ich jetzt nicht zu sehr ausweiten, aber dass man sich das vorstellen kann, wir werden von Geist in den Geist hineingetaucht, in der Bildsprache, und nehmen den Geist Gottes in unseren Geist auf. Und das hat wieder Auswirkungen. Jesus spricht davon, dass Ströme lebendigen Wassers von uns fließen werden. Nicht aus uns selbst heraus, sondern weil wir vorher in den Geist hineingetaucht worden sind. Das heißt, wir müssen nicht uns selbst produzieren, wenn wir dort mit Menschen in Kontakt sind oder in der Gemeinde agieren, sondern wir brauchen den Geist Gottes. Immer wieder. Und dazu möchte ich euch ermutigen, dass ihr diese Gebete betet, Geist Gottes, erfüll mich. Dass wir das als Gemeinde tun. Gott, bitte schenk uns neu deinen Heiligen Geist. Für die Dinge, zu denen du uns gerufen hast. Dass wir nicht in eigener Kraft hier vorangehen. An dieser Stelle mache ich einen Schnitt und wünsche uns und wünsche euch, dass wir diese Frage immer wieder uns stellen. Nicht die Frage, habe ich den Heiligen Geist, sondern hat der Heilige Geist mich? Das finde ich eine spannende Frage. Hat der Heilige Geist dein Portemonnaie? Hat der Heilige Geist deinen Umgang mit dem Fernsehprogramm? Hat der Heilige Geist deinen Umgang mit deinen Schwestern und Brüdern in der Gemeinde? Hat der Heilige Geist deinen Umgang mit deiner Biografie? Hat der Heilige Geist den Umgang mit den Menschen, die dich umgeben? Darf der da hineinwirken? Das sind Fragen, die ich spannend finde, die wir mitnehmen können. Und ich bete, dass wir wirklich da tolle Erfahrungen machen. Genau, kommt ihr schon mal nach vorne. Und ich möchte noch für uns beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Jetzt seid ja schon viel gestanden heute. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns den Heiligen Geist vorstellst und dass es nicht irgendein nebulöses Wesen ist, sondern dass er mit dir im Wesen gleich ist. Und das macht Mut und das nimmt auch alle Angst vor irgendetwas Nebulösem oder irgendetwas, was komisch sein könnte, sondern wir wissen, wenn der Heilige Geist kommt, dann ist er mit dir gleich. Und er ist der Geist des Vaters und wir dürfen ausrufen, aber geliebter Vater, durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns zu Kindern Gottes machst. Und wir beten, dass du das in unserer Gemeinde immer mehr tust, dass Menschen durch dein Wirken Jesus erkennen, weil du offenbarst Jesus und das Werk von Jesus. Du machst das groß und wir beten, dass es zunimmt in unserer Mitte. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder begegnest als Person, die erlebbar ist, die erfahrbar ist. Ich bete, dass wir persönlich und auch als Gemeinde Erfahrungen mit dir machen, Heiliger Geist. Und ich lade dich ganz bewusst ein, dass du in unserer Mitte wirkst, so wie du es möchtest. Wir beten, dass alle Hindernisse beiseite geräumt werden in dem Namen Jesus, die dir im Weg stehen, Geist Gottes. Wir sehnen uns danach, dass du in deiner Kraft dich in Oldenburg, in unserer Gemeinde erkennbar gibst. Und wir beten auch für andere Kirchen in dieser Stadt, Herr, dass du das auch dort tust. Wir beten, dass du in allen Kirchen dieser Stadt wirkst, Jesus, durch deinen Heiligen Geist, dass Menschen, die dich jetzt noch nicht kennen, eine Begegnung mit dir haben können. Dazu segne du uns. Amen.